Hallo und herzlich willkommen im kleinen Saal, euer Kinoreport aus Hannover. Wir senden von einem offenen Sendeplatz auf Leibniz FM. Wir, das sind Clara,
Jonas
und Linus. Hi.
Und Jonas ist auch die Sendungsverantwortliche. Ja, Linus, wir sind zurück von der Berlinale.
Schön, dass ihr zurück seid. Es war ein bisschen einsam hier. Habt ihr ins zivile Leben schon wieder zurückgefunden?
Ich würde sagen, so halb. Ich kriege manchmal noch so Flashbacks von der Berlinale, so irgendwie kälteempfindlich und manchmal so, ja, so Szenen aus so Filmen, die plötzlich so unvermittelt in meinem Kopf aufflammen. Aber das muss ja auch sein. Es müssen ja auch Filme zu einem zurückkommen nach der Berlinale.
Mir geht's total toll. Also ich habe das Gefühl, ich habe mich wieder in die Gesellschaft eingegliedert. Ich mache das Gleiche wie auch auf der Berlinale. Ich schaue Filme. Ich lag irgendwie direkt flach. Ich war die letzten zwei Tage wirklich nur noch eine wandelnde Fieberleiche eigentlich. Hab mich dann, als ich zurück nach Hannover kam, ins Bett gehauen und mich erstmal ausgeruht. Und seitdem bin ich wieder auf zwei Beinen.
Ich hatte ja davon berichtet, dass ich auf der Berlinale Halsschmerzen bekommen habe. Ich weiß nicht, was mit denen passiert ist. Also ich war in Berlin in der Apotheke und meinte, ich brauche das Stärkste, was sie haben. Und dann habe ich so eine Mund- und Rachenspülung bekommen.
Dann hast du so unauffällig so ein Tütchen über den Tisch geschoben.
Der hat mich auch ein bisschen komisch angeguckt und dann meinte ich so, ich muss jetzt durchhalten. Ich brauche jetzt hier keine Beratung mit, gehen Sie nach Hause und ruhen Sie sich gut aus. Mhm. Ja, und dann war ich wieder in Hannover und es ist nichts passiert. Also vielleicht habe ich es verschleppt, mir geht's aber gut. Mal schauen.
Könnt ihr euch noch an die Filme erinnern, die ihr gesehen habt, oder ist es alles schon wegdissoziiert?
Ich habe ja wirklich 4 bis 5 Filme pro Tag gesehen. Die sind schon teilweise während der Berlinale einfach wieder verschwunden. Also auch Filme, die mir eigentlich total gut gefallen haben, wurden dann irgendwie doch aus dem Gedächtnis gelöscht. Aber irgendwann ist die Festplatte eben auch voll. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und hin und wieder sehe ich dann auch so den ein oder anderen Kinostart und dann fällt mir ein, ach stimmt, den habe ich ja gesehen und den fand ich auch irgendwie gut. Was da passiert ist, keine Ahnung.
Ja, doch, gelegentlich. Also es ist eine ganz komische Mischung. Also auch Filme, die in der Berlinale-Woche immer wieder in meinem Kopf präsent waren, aber auch Filme, die ich irgendwie geguckt habe und dann musste ich irgendwie schnell weiter. Also ich hatte es ja längst nicht so getaktet wie Jonas. Ich habe irgendwie so im Durchschnitt 2 bis 3 Filme pro Tag geguckt. Das hat mir auch komplett gereicht, deswegen war ich sehr beeindruckt von dem Pensum von Jonas.
Ein paar von den Filmen starten ja jetzt auch. Könnt ihr mir einmal sagen, welche ich da auslassen soll und welche ich unbedingt mitnehmen soll, bevor ich die übersehe?
Also einen Film, den du schon mal auslassen kannst, ist The Moment, der ja kurz nach der Berlinale den Kinostart hatte. Offizieller Start war 19. Februar. Aber hat denn irgendjemand überhaupt gesehen? Wo war der im Programm? Angeblich lief der hier in Hannover am Astor für so 2 Tage.
Das hätte ich nicht mitbekommen.
Ich verstehe auch nicht, was dieser, die haben ja wirklich eine sehr, sehr ausgiebige Promophase gehabt. Und den Film dann nur so eventmäßig für 2 Tage zu programmieren, bundesweit in wenigen Kinos, klingt für mich nach einer Fehlentscheidung. Ich hätte ihn sehr gerne gesehen. Das Poster hängt immer noch beim Cinemax am Raschplatz tatsächlich. Ich verstehe nicht, warum. Also das steht ja eh leer, wie wir wissen. Da wechselt nie jemand die Plakate. Aber ich gucke da immer drauf und denke mir, ja, The Moment, wann? Hätte ich gern gesehen. Ein Film, der bereits im Kino ist, den ich auch gesehen habe, den ich hier nachgeholt habe, ist Gelbe Briefe. Den kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Es ist erstaunlich, dass dieser Film mit dem Thema, also es geht darum, dass ein Künstlerpaar ihr Land bzw. ihre Heimatstadt verlassen müssen, weil sie aus politischen Gründen, weil sie politisch aktiv sind, aus ihren Jobs entlassen werden. Der Befehl kommt von ganz oben. Und genau das ist ja passiert. Also Trisha Tuttle wurde von Weimar auch fast entlassen, auf derselben Berlinale, die diesen Film, Gelbe Briefe, zum besten Film des Festivals gekürt haben. Erstaunlich, wie da die Filmschaffenden der Zeit irgendwie voraus waren oder den Zeitgreif in Film gegossen haben. Das fand ich richtig spannend. Der Film selber finde ich jetzt nicht wahnsinnig originell. Er ist gut gespielt, leider kaum interessante Bilder, aber die Aktualität ist doch bedrückend.
Was ich aber, weil du gerade jetzt The Moment erwähnt hast, ganz interessant finde, dass wir uns anscheinend nicht mehr auf bekannt gegebene Kinostarts verlassen können. Also kommt am 19. Februar, also jetzt The Moment heißt nicht, dass ich ab dem 19. Februar den irgendwo jetzt in einer Stadt wie Hannover gucken kann. Das leitet jetzt auch so ein bisschen über zu einem Film, der jetzt am 11. Juni erst, also wurde gesagt, der hat da seinen Kinostart, nämlich Truly Naked, den wir auch ganz kurz in der vergangenen Sendung erwähnt hatten. Ich habe so ein bisschen Schiss, dass der einfach zu explizit ist und ein zu sperriges Thema hat und vielleicht eine Kinotour macht, wenn es hochkommt. Aber regulär mit festen Terminen wird der nicht im Kino laufen. Das ist eine Entwicklung, die ich spannend, aber auch sehr beängstigend finde.
Dann müssen wir das vielleicht mit dem Sprengelkino abdecken, wenn der anderswo nicht läuft. Ja.
Truly Naked will ich auch auf gar keinen Fall verpassen. Der klang vorher schon toll und in Claras Beschreibung erst recht.
Ein Film, mit dem ich gerade in meinem Feed wirklich totgeschmissen werde, ist Good Luck, Have Fun, Don't Die. Der ist jetzt am 12. März ins Kino gekommen. Den hatte ich ja auch kurz in einer hektischen Sprachnachricht erwähnt. Und es ist so ganz interessant für mich, weil für mich ist der Film, ich habe den geguckt, ich habe den für mich bewertet, ich fand ihn, ja, doch, kann ich empfehlen, ist sehenswert. Aber für mich ist es irgendwie schon durch und es ist sehr interessant, jetzt so diese Werbemaßnahmen zu sehen irgendwie. Also Trailer, die irgendwie so geschnitten sind, dass es auch hochkant funktioniert, irgendwie auf TikTok oder Instagram als Reel oder so Werbung, die als Trailer vor Videos geschalten werden.
Ich habe auch das Gefühl, dass The Moment überhaupt nur gedreht wurde, um Reel- und TikTok-Material zu bieten. Ich glaube, im Endeffekt ging es eh nur um die Ausschnitte, die auf Social Media zu sehen waren, oder?
Bei Good Luck, Fun, Don't Die, ich bin auch durch das Marketing ehrlich gesagt abgestoßen. Also der wirkt im Marketing so grell, dass ich nicht so heftig interessiert bin. Ist der Film denn so, wie das Marketing das ankündigt?
Also das ist kein Meisterwerk, das muss ich sagen. Und ich glaube, der Film, ich sag's mal, wie es ist, schießt sich ein bisschen selber ins Knie, weil er einfach die Generation oder die Zielgruppe, die er erreichen möchte, junge KinogängerInnen, selber kritisiert. Also es geht ja darum, dass eine KI aufgehalten werden soll, die uns alle in die Knie zwingt, weil wir, und jetzt hängen wir ja schon alle an unseren Handys und es gibt auch so Handy-Zombies an so einer Schule,
oh,
wo die Schule, ja, also wie gesagt, also das habe ich alles im Kopf. Ich hatte trotzdem eine gute anderthalb oder zwei Stunden, weil es dann doch ein flottes Tempo und Sam Rockwell spielt mit und der Cast ist auch relativ spannend. Aber dieses Geschmäckle von
Old Man Yelling at Cloud.
Ja, so ein bisschen. Also was mir als erstes in den Sinn gekommen ist, da wurde auf jeden Fall sehr viel The Neuromancer gelesen. Und ist es so, dass ich aus dem Kino gegangen bin und fast in eine Menschenmenge reingerannt bin, weil ich auf mein Handy geguckt habe? Ja.
Aha.
Aber weil ich auch dann gucken wollte, so wo muss ich denn jetzt eigentlich hin und alles. Ja, also es hat ein Geschmäckle Unterhaltungskino, würde ich jetzt einfach mal sagen. Aber ein Film, wo ich dann doch auf die Meinung von euch beiden gespannt bin, ist Rose Bush Pruning. Der startet am 23. April. Ich wusste beim Sichten nicht, dass das eine Neuverfilmung ist. Auf jeden Fall, die Kritik, die ich zu dem Film gelesen habe, hat ihn ziemlich abgewatscht, weil das einfach dem Original nicht gerecht werden würde. Und da du, Linus, aber Saltburn nicht so gut fandest,
ja,
würde mich sehr interessieren, was du von dem hältst. Ich glaube, da quatschen wir noch mal.
Okay.
Also,
Meinst du, ich werde schimpfen?
Nee, vielleicht ist es das Saltburn für dich.
Oh.
Das war mein Gedanke.
Endlich ein Saltburn
für mich. Endlich, ja. Vielleicht noch erwähnt, etwas, was wahrscheinlich kein Kinostart bekommen wird, aber für den ich immer wieder gerne auf die Berlinale fahre, ist Ho Sang-soo, weil er war wieder auf der Berlinale, er hatte wieder einen Film und diesmal The Day She Returns. Ja, und ich habe ihn mal gesehen und es gab ein Q&A, das war sehr cool, wo er sich auch selber ein bisschen entzaubert hat, aber auf eine sehr schöne Art und Weise.
Da bin ich sehr neidisch. Ich mag Hong Sang-soo auch sehr gerne. Die Filme schaffen es ja selten über die Festivals hinaus ins Kino. Aber wenn, dann freue ich mich immer. Das wäre schön, das kann man sich wünschen. Eine Filmempfehlung, die ich habe, hat mich tatsächlich sehr an die Filme von Hong Sang-soo erinnert. Der macht ja häufig auch, erzählt Geschichten von KünstlerInnen. Es ist auch immer ein bisschen Nabelschau und wie sie eigentlich, was ihre Einstellung eigentlich zum eigenen Schaffen auch ist, zum alltäglichen Leben, wie sie sich behaupten in der Welt mit ihrem Blick. Und das ist auch wichtig in dem spanischen Film Everything Else is Noise, den ich gesehen habe. Der lief im Forum und der läuft auf dem EMAF in Osnabrück. Genauer Termin steht noch nicht fest.
Was ist das EMAF?
Das EMAF ist das Europäische Medienkunstfestival in Osnabrück. Das findet jedes Jahr statt. Man findet dort viel Videokunst, Installationen, auch Performances. Viel Experimentalfilm. Everything Else is Noise ist, finde ich, noch ein relativ zahmer Experimentalfilm, wenn überhaupt experimentell, der auf jeden Fall Ausbrüche, formale Ausbrüche hat, die total spannend sind. Er kratzt so an der Grenze zum Dokumentarischen und es geht um zwei Avantgarde-Komponistinnen, die im selben Haus wohnen. Eine von denen ist etwas älter und die andere soll interviewt werden. Und die bereiten sich vor auf dieses Interview zusammen und dann sind das zwei Männer, die eigentlich überhaupt nicht daran interessiert sind, was die zu erzählen haben über ihre Kunst, sondern schon so diese standardmäßigen, vorgefertigten Fragen runterrattern, die wir, glaube ich, alle kennen. Wie kommst du auf deine Ideen? Was inspiriert dich? Und die verdrehen eigentlich nur die Augen. Und das ist ganz viele tolle, gut beobachtete Momente, die man, wenn man irgendwie in dieser Szene unterwegs ist, wenn man mal interviewt oder mit KünstlerInnen zu tun hat, kennt. Ganz schön beobachtet. Unglaublich lustig und die formalen Sprünge, die es da gibt, die fand ich auch ganz gelungen. Also wenn man dafür nach Osnabrück fahren möchte, unbedingt machen. Das Festival findet vom 22. bis zum 26. April statt. Einfach mal das Programm checken, vielleicht auch blind in einen Kurzfilmblog gehen, das macht immer Spaß. Da kann einem wirklich alles begegnen, das muss man mal gesehen haben. Danach raucht einem die Birne und zwar im positiven Sinne.
Das liebe ich aber auch am EMAF. Und was auch das Besondere ist, wenn man da mal was verpasst, ich hoffe, es ist in diesem Jahr wieder so, gibt es eine Library, wo man zur Not Kurzfilme nachholen kann, wenn man halt zu dem jeweiligen Blog irgendwie keine Zeit hat oder mal eine Pause braucht. Ja, also ich kann dir nur zustimmen, Jonas, das EMAF ist immer ein Erlebnis und ja.
Und der Film ist halt wahnsinnig toll. Also den wird man wahrscheinlich auch nicht im Kino sehen. Allein schon deswegen würde ich sagen, lohnt es sich vielleicht mal vorbeizuschauen.
Apropos wird man wahrscheinlich nicht im Kino sehen. Wenn wir jetzt schon mit Empfehlungen hier um uns schmeißen, möchte ich die obligatorische Eigenwerbung gerne jetzt schalten. Wir steuern ja auf das Osterwochenende zu und im Kino im Sprengel wird es dieses Mal ganz besonders und ganz teuflisch. Wir haben nämlich am Karfreitag den berühmten Skandalfilm The Devils von Ken Russell für freien Eintritt um 20.30 Uhr. Das alleine wäre schon ein Riesengenuss, wäre da nicht noch der Filmclub Daria am Samstag direkt darauf, also am 4.4., wo wir The Brotherhood of Satan zeigen. Den habe ich jetzt in der Vorbereitung gerade noch ein zweites Mal gesichtet und das ist ein richtig, richtig tolles Fundstück. Kennt man in Deutschland eigentlich überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob der schon mal irgendwo hier gelaufen ist oder ausgewertet wurde. Ein ganz, ganz toller kleiner B-Film aus der Zeit der aufkommenden Satanic Panic von 1971, genau wie The Devils im Übrigen auch. Also das werden teuflische Ostern und ich freue mich riesig, riesig darauf.
Und ich kann nicht. Das macht mich wirklich ein bisschen traurig und wütend zugleich.
Aber ihr da draußen, ihr könnt vielleicht.
Ja, also bitte.
Schreibt euch das dick in den Kalender.
Ihr müsst mich da jetzt vertreten, alle.
Ich finde es auch toll, dass das Sprengel seit Jahren irgendwie diese mehr oder weniger stringent durchgezogene Tradition hat, um die Ostertage herum etwas Blasphemisches zu zeigen. Die Tradition von vielen Edgelords ist es ja, um die Ostertage herum Monty Python, das Leben des Brian zu zeigen. Und ich finde, The Devils zu gucken an Karfreitag ist schon irgendwie mit das Edgieste, was man überhaupt machen kann. Finde ich.
Ja, weil der Film so ziemlich auch einer der edgiesten Filme ist, die man machen kann. Also ich würde sagen, das ist eigentlich der Idealfilm für den Karfreitag. Das Koki hat es vor 2 Jahren noch übertroffen. Die haben ja Suspiria bei der Version gezeigt. Das war toll. Vor allem, weil es ja dieses Tanzverbot gibt am Karfreitag und dann einen Hexereifilm mit Ballett-Unterthema zu zeigen, im Ballettsaal der Staatsoper, das würde ich sagen, war das Nonplusultra an Karfreitags-Kinoveranstaltungen. Aber wir versuchen mit The Devils am Karfreitag und Brotherhood of Satan am 4.4. daran zu kommen.
Um The Devils nochmal zu bewerben, möchte ich sehr gerne zitieren, was die Kritik damals urteilte in der New York Times, schrieb nämlich Vincent Canby: Der Film lebt von seinen dummen, melodramatischen Effekten, er hat wenig Substanz und viele Optionitäten. Na, wenn das kein Grund ist, ins Kino zu gehen, weiß ich auch nicht.
Das wird eigentlich nur noch übertroffen vom Lexikon des internationalen Films, das damals geschrieben hat: Ein effektgeladenes und grell übersteigertes Sittenbild, durchaus mit einigen formalen und schauspielerischen Qualitäten, das aber weder historisches noch philosophisches Bewusstsein erkennen lässt. Der Film war in mehreren Ländern verboten und existiert auch nur in sehr stark geschnittenen Fassungen. Aber vielleicht lässt sich da an unserem Termin ja so ein bisschen was machen. Gucken wir mal, ob da vielleicht die ein oder andere entfernte Szene irgendwie doch auftaucht.
Ich habe jetzt gerade ganz lange überlegt, wie ich da eine Überleitung zu meiner Programmempfehlung hinbekomme. Es gibt keine. Also
harter Schnitt.
Harter Cut, aber vielleicht ein bisschen doch. Wir gehen wieder ins Koki und ich möchte euch den Film Free at Heart ans Herz legen am 14.04. Es ist nämlich so, dass das Koki regelmäßig Filme von den Hof-Filmtagen zeigt, die halt einfach noch keinen Kinostart haben oder auch als Vorpremiere. Und dieses diesmal Free at Heart wird um 19:30 Uhr gezeigt. Anwesend ist der Regisseur Max Hegewald und der Festivalmacher Thorsten Schaumann. Und in Free at Heart geht es um den jungen Sebastian. Er ist 16 Jahre alt und das Ganze wurde auch in Hildesheim gedreht. Das heißt, wir sind in so einem Art Kleinstadtmilieu. Und in diese Familie kommt dann der 15-jährige Kolja und die beiden finden irgendwann raus, dass sie Brüder sind. Und sie merken aber auch, dass es eine Verbindung zwischen den beiden gibt, die über brüderliche Liebe hinausgeht. Also es ist so eine Steigerung. Es ist erste Liebe, erste queere Liebe, aber auch ein Tabu wird hier gebrochen. Von der Thematik bitte nicht abschrecken lassen. Ich finde, das ist ein sehr schöner Film, der sehr sensibel und einfach sehr reflektiert mit diesem Film umgeht und unglaublich schöne Bilder hat. Also das kann ich nur empfehlen. 14.04.19:30 Uhr im Koki.
So, das geht also im Kino im Sprengel und im Kino im Künstlerhaus ab. Aber was passiert eigentlich im Raschplatzkino? Die machen jetzt seit geraumer Zeit eine Sache, die ich total toll finde. Wenn ein namhafter Regisseur des Programmkinos oder sogenannten Arthouse-Kinos gerade wieder einen aktuellen Film rausgebracht hat, zeigen die öfter mal eine kleine Retrospektive. Und wer hat mal wieder zugeschlagen? Jim Jarmusch hat seinen neuen Film rausgebracht, zu dem Linus was sagen kann. Ich habe den nicht gesehen, Clara auch nicht, aber Linus leider, glaube ich. Father, Mother, Sister, Brother. Und das Kino am Raschplatz hat bereits im März einige Filme aus dem Werk des Independent-Regisseurs gezeigt. Und im April folgen jetzt noch die Filme Dead Man mit Johnny Johnny Idiot am 1.4. Coffee and Cigarettes, den ich auch total toll finde, am 8.4. und Broken Flowers, 15.4., wo ich mich frage, warum der programmiert wurde, weil das gilt, glaube ich, als einer von Jarmuschs schlechtesten, aber hey.
Stichwort einer von Jarmuschs schlechtesten, damit knüpft er ja hervorragend an die neue Veröffentlichung an, denn Father, Mother, Sister, Brother ist eine ganz schöne Platzpatrone, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ihr euch mit der Retrospektive auf den neuen Film einstimmen wollt, dann ist das, denke ich, die richtige Reihenfolge, aber es endet dann mit einer Enttäuschung, würde ich sagen. Der ist irgendwie nichtssagend geraten und vor allem, also ohne irgendein großes visuelles Gespür oder eine visuelle Absicht gefilmt. Ich finde den teilweise wirklich, also völlig achtlos gearbeitet. Es ist ein Episodenfilm, er hat drei Episoden, die sich mit dem Verhältnis von Kindern und ihren Eltern beschäftigen und dem Verhältnis zwischen Geschwistern. Da ist die eine oder andere ganz interessante Performance oder auch Beobachtung drin. Die erste Episode hat eine sehr gute Adam Driver Performance, aber es ist einfach irgendwie trostlos. Es sieht alles so ein bisschen aus wie eine Netflix-Serie und ich muss wirklich sagen, das ist für einen Regisseur, den ich zumindest für einen teilweise originellen und ungeschliffenen visuellen Stil kenne, ziemlich ziemlich arg enttäuschend. Also es gibt auch so komische Versuche von visueller Komik. Sie versuchen diesen Gag zu machen von Leute sitzen sich an einem Essenstisch gegenüber und können sich wegen des großen Blumenstraußes, der in der Mitte steht, nicht sehen. Ein Klassiker der visuellen Comedy. Das Problem ist, es sitzen drei Leute an diesem Tisch und der Blumenstrauß steht in der Mitte. Das heißt, die direkten Sichtlinien zwischen den Personen dürften eigentlich überhaupt nicht durch diesen Blumenstrauß verdeckt sein. Die Szene ist völlig unsinnig aufgelöst. Ich fand das ganz wie gesagt, nichtssagend und flach, leider. Also da wusste ich wirklich nichts mit anzufangen. Aber in der Werkschau findet man sicherlich Besseres.
Autsch.
Hast du denn einen Lieblings-Jarmusch-Film, den du jetzt sofort anschmeißen könntest oder für den du sogar noch mal ins Kino gehen würdest?
Also Ghost Dog wäre natürlich eine naheliegende Wahl. Ich glaube, der macht immer wieder Spaß. Auch Only Lovers Left Alive, auch wenn sich der, wenn man den mit heutigen Augen guckt, irgendwie pubertär anfühlt, ist total erfüllender Film. Selbst The Dead Don't Die, den niemand wirklich gut fand, habe ich für so seine teilweise so schrillen oder bizarren Ideen ganz gerne gemocht. Viele mochten auch Patterson, dem war jetzt persönlich nicht mein Favorit, aber das sind auf jeden Fall alles Filme, die man sich eher nochmal anschauen sollte als Father, Mother, Sister, Brother zum ersten Mal, ganz ehrlich.
Ich glaube, mein Lieblingsfilm von Jim Jarmusch, also ich habe eben ein bisschen drüber nachgedacht und wollte eigentlich auch Only Lovers Left Alive sagen. Und dann ist mir eingefallen, dass es noch Night on Earth gibt.
Stimmt.
Der wirklich es war eine Offenbarung. Episodenfilme, das ist eine Kunst irgendwie, das einfach so zusammenzubringen. Und es ist vielleicht auch ein bisschen einfach, ja gut, ein Taxifahrer, verschiedene Gäste und so weiter oder also verschiedene Situationen in einem Taxi, aber da war alles dabei, Lachen, Überraschung, Absurdität, Tränen, also warum ich den so ganz, ganz lange nicht geguckt habe, ist mir persönlich ein Rätsel, es ist einfach ein sehr, sehr guter Film.
Ich finde den auch ganz, ganz lustig und manchmal trifft er ihn einen dann auch unerwartet mitten ins Herz und ist auf einmal wahnsinnig schwer. Das ist auch eine Kunst, da zwischen den Gefühlen zu balancieren. Meine absolute Lieblingsepisode in Night on Earth ist auf jeden Fall die allererste mit Winona Ryder. Erinnere ich das richtig? Also
ja.
Ganz bodenständige Taxifahrerin, die fast als Schauspielerin gecastet wird, aber gar keine Lust auf diesen Ruhm hat, weil das, wie sie eigentlich weiß, dass das nicht ihre Welt ist, dass sie damit nichts zu tun haben möchte. Und auch der Ruhm, das Geld, was damit kommt, das berührt sie alles nicht. Ganz toll gespielt. Ihr Charakter ist zum Verlieben. Großartig. Ich mag einen anderen Episodenfilm von Jim Jarmusch ganz gerne. Das ist Coffee and Cigarettes. Ich weiß gar nicht warum, wahrscheinlich einfach nur, weil er schwarz-weiß ist und ich Kaffee liebe. Darüber hinaus geht es nicht. Iggy Pop ist dabei, der ja auch irgendwie fast schon zum Ensemble von Jim Jarmusch gehört, so wie auch Tom Waits, der auch in dem Film dabei ist und mit Iggy Pop eine irrsinnig komische Episode teilt. Das verbindende Konzept dort ist halt eben der Kaffee und die Zigaretten. Toll, kann man sich auch einfach beim Frühstück anmachen und gar nicht ganz beim Film sein. Den mag ich ganz gerne. The Dead Don't Die fand ich übrigens auch gut, wo Iggy Pop auch ein Zombie spielt. Übrigens, an dem ich mag, dass er auch so zerfleddert und eigentlich nie so wirklich irgendwo hinführt. Und er sich teilweise auch wie Behind-the-Scenes-Material anfühlt zu dem Film, den sie gerade drehen. Ich fand den charmant.
Und The Dead Don't Die hat übrigens auch schon Smartphone-Zombies, möchte ich noch anbringen. Also der hat auch schon dieses etwas altherrenmäßige Bild von den Untoten mit den Telefonen.
Ich glaube, Kartoffelsalat von Fresh Torge hatte das auch schon. Also das ist einfach ein sehr alter Trope.
Da hat sich die Triade versammelt.
Clara, hattest du nicht eine richtig krasse Kinoerfahrung mit The Dead Don't Die? Das musst du eigentlich mal erzählen.
Ja, oh Gott, jetzt erwischst du mich gerade ein bisschen auf dem falschen Fuß. Wen haben wir denn noch beim
Slash?
Ja!
Was?
Ja, Clara war einfach mit Slash zusammen in der Spätvorstellung zu The Dead Don't Die. Der war nämlich damals. Entschuldigung, erzähl du.
Ja, pass auf, genau. Es ist schon ein bisschen her und ich vergesse das halt auch manchmal, weil das so absurd war. Anscheinend war Slash in Hannover und hatte so einen Off-Tour-Tag, weil die halt auch gespielt haben. Und ich erzähle das jetzt einfach. Mein Ex-Freund ist wahnsinniger Slash-Fan, wahrscheinlich immer noch. Und ich weiß noch, wir sind da in diesem Kinofoyer im Kino im Raschplatz. Ich war kurz auf Toilette. komm wieder, sehe, da stehen irgendwie ein paar Leute, auch irgendwie so ein ganz großer Typ im Anzug stehen da an der Kasse. Ich gucke meinen Ex-Freund an, dem jegliche Farbe aus dem Gesicht gewichen ist und einfach nur die Leute an der Kasse anstarrt und realisiere im Hingehen, dass da einfach Slash mit seinem Bodyguard und Begleitung steht und jetzt einfach in die Originalversion mit, weiß nicht, mit Untertiteln, aber auf jeden Fall englischsprachige Version von The Dead Don't Die gehen möchte. Und wir saßen halt eine Reihe vor ihm und er ist eingeschlafen und basically hatten wir alle ein Kinodate mit Slash. Ja.
Und ich glaube, die Person, die hinter Slash saß, muss auch wenig vom Film gesehen haben wegen dieses großen Zylinders.
Habe ich erzählt, dass ich mit Bela B. in der Pressevorführung von Poor Things war?
Der unterschriebene EC-Beleg mit Slashs Signatur hängt auch immer noch im Getränkelager des Kinos. Das ist so als Insider. Aber zurück zu Father, Mother, Sister, Brother. Der Score zu dem Film, den finde ich ehrlich gesagt ganz toll. Also ich mag auch den Soundtrack zu Only Lovers Left Alive sehr gerne, den Jim Jarmusch ja mit seiner Post-Rock-Gruppe Squirrel recorded hat. Der neue, der Soundtrack vom neuen Film, den hat er zusammen mit Annika gemacht. Das ist eine deutsche Sängerin, Post-Punk-Künstlerin, ehemals Journalistin, die ich total gerne mag. Und die beiden haben sich zusammengetan. Sie leiht Jim Jarmuschs Gitarre, die er spielt, auch hin und wieder auf einigen Tracks. Die Stimme trägt eine Coverversion von These Days von Nico zum Film bei. Den Soundtrack finde ich super. Und ich habe mir diesen Film zum Anlass genommen, einen Beitrag zu machen über FilmemacherInnen, die ihre eigenen Soundtracks produzieren. Jim Jarmusch ist nicht nur Filmemacher, sondern auch Musiker. Als Mitglied mehrerer Bands liegt es nahe, dass er mal wieder den Soundtrack zu seinem neuen Film selbst produziert. Unterstützt von der Sängerin Annika.
In the cool of the evening, when everything is getting kinda groovy, you call me up and ask me, would I like to go with you and see a movie?
Doch bereits seinen vor sich hin vegetierenden Vampirfilm Only Lovers Left Alive untermalt er mit den lethargischen Klängen seiner neuen Rockband Squirrel. Jarmusch ist nicht der einzige seiner Art. Dass David Lynch kein Instrument gelernt hat, hielt ihn nicht davon ab, seit jeher an den Soundtracks und Sounddesigns seiner Filme mitzuarbeiten. Die Klänge sind genauso unheimlich wie seine Bilder, zum Beispiel in seinem Debüt Eraserhead. Auch in seinem letzten Film Inland Empire sind mehrere schaurige Drones aus Eigenkompositionen zu hören. Aber auch Kollaborationen mit der Sängerin Christa Bell oder dem Komponisten Marek Zubrowski. Und natürlich hat David Lynch auch an mehreren Gelegenheiten mit Angelo Badalamenti, seinem Stammkomponisten, zusammengearbeitet, zum Beispiel als Noise-Jazz-Duo Thought Gang, die in Twin Peaks der Film zu hören sind. Wenn man von RegisseurInnen spricht, die auch Soundtracks produzieren, kommt man nicht an Horror-Kultfigur John Carpenter vorbei. Ikonisch ist natürlich sein Halloween-Thema. Die Musik seines Debüts Assault on Precinct 13 ist aber mein persönlicher Favorit. Und auch wenn Carpenter mittlerweile keine Filme mehr dreht, er macht trotzdem noch Soundtracks, jetzt eben ohne Bilder. Seine Lost Themes tauchen dafür aber zum Beispiel in Filmen von anderen Filmschaffenden auf, etwa in Love von Gaspar Noé. So viel zu den üblichen Verdächtigen. Manchmal ist es übrigens auch andersherum und MusikerInnen fangen irgendwann an, eigene Filme zu drehen. Rob Zombie zum Beispiel hat nicht nur für Haus der Tausend Leichen, sondern auch für die Neuauflage der monströsen Familiensoap The Munsters Songs produziert. Ob Dracula oder Disco Vampire, Camp ist bei Zombie Programm. Mark Collin, der Kopf der Band Nouvelle Vague, die 80er-Jahre-Hits im Bossa-Nova-Stil covert, ist großer Synthesizer-Fan. Er hat einen filmischen Liebesbrief an das Gerät gedreht, The Shock of the Future, und dazu auch Songs komponiert. Apropos 80er,
Lynn Ramsey hat sich in ihrem neuesten Film Die My Love das erste Mal als Sängerin erprobt und beendet ihr Beziehungsdrama mit einem minimalistischen Cover von Joy Division's Love Will Tear Us Apart. Der französische Arthouse-Regisseur Bertrand Bonello macht für fast jeden seiner Filme auch die Musik. Zuletzt für den großartigen Sci-Fi-Thriller The Beast. Toby Hooper hat zusammen mit seinem Sounddesigner Wayne Bell Metall-Sounds aufgenommen und arrangiert, bei dem sich die Haare aufstellen. Das Ergebnis ist in dem Horrorfilm Texas Chainsaw Massacre zu hören. Zu guter Letzt eine Kurzfilmerwähnung. In ihrem Debüt Blow Up My Town musste Chantal Ackermann notgedrungen selbst den Soundtrack eintrellern. Das Budget reichte gerade mal fürs Filmmaterial. Zum Glück, denn so können wir über Ackermanns unterhaltsame Stimmimprovisation immer noch lachen.
Vielen Dank, Jonas, für deinen tollen Beitrag. Bei Soundtracks in Carpenter-Filmen muss ich immer an den Film Christine denken. Ist vielleicht nicht so der erste Gedanke, den man bei Carpenter hat. Da sagt man vielleicht Halloween mit dem, ja, diesem ikonischen Soundtrack. Aber ich finde, in Christine wird nochmal dieses Treibende, was ja natürlich durch die Bilder des fahrenden Autos unterstützt wird, finde ich, kriegt das, also es gibt eine Ähnlichkeit zu Halloween, aber ich finde, das kriegt nochmal so einen anderen Turn in Christine. Also dieses Jagende, diese Gefahr, diese Schnelligkeit. Was sagst du denn oder ihr dazu?
Also ich bin bei den Carpenter Soundtracks wirklich, also das Titelthema von Escape from New York ist wahnsinnig, wahnsinnig catchy. Auch, also der große Teil, den er vom Big Trouble in Little China Soundtrack selber gemacht hat, ist wirklich, wirklich klasse. Ich finde ihn einfach als Soundtrack-Komponist auch erstaunlich wandlungsfähig. Also man verbindet ihn halt mit diesen Synthesizer-Themes und so, aber er kann ja auch anders. Also, falls ihr Mächte des Wahnsinns, also Mouse of Madness, inzwischen gesehen habt, der fängt mit einem Fake-Metallica-Song an, weil Carpenter eigentlich Enter Sandman lizenzieren wollte, die Rechte aber dafür nicht bekommen hat und dann seine eigene Mock-Version von Enter Sandman geschrieben hat.
Ich muss sagen, ich finde den Christine-Soundtrack nicht so stark, weil ich ihn dann doch irgendwie, ich finde den so ähnlich zu Halloween.
John Carpenter hat eigentlich früh gepiekt, was so minimalistische Synthesizer-Themes angeht, weil das von Assault on Precinct 13, der hat ein so simples Thema, der hat diese synthetischen Drums ganz zu Beginn, die ich so markant und charakteristisch finde. Da ist eigentlich alles schon drin, was er dann später nur noch ausdekliniert. Ich habe beim Filmquiz mal nur anhand der Drums, die ganz zu Beginn kommen, den Assault on Precinct, dieses und boah. Ich wusste sofort, welcher Soundtrack das war. Und einfach, weil er so, nicht weil ich so brillant bin, sondern weil der Soundtrack so wiedererkennenswürdig ist.
Die Sounds sind wirklich maßgeblich bei Carpenter. Er hat ja auch einfach ein ganzes Musikgenre beeinflusst. Also das, was wir heute irgendwie als so 80s-Sounds wahrnehmen in Popsongs, ist ja eigentlich das, was John Carpenter damals in seinen Soundtracks gemacht hat. Also das komplette Synthwave und große Teile des Post-Punk-Genres, Darkwave, Coldwave, sind ja eher von diesen Soundtracks beeinflusst als von tatsächlicher 80s-Popmusik.
Du hast ja auch Rob Zombie angesprochen. Der, finde ich, ist ein interessantes Beispiel für jemanden, wo die filmemacherische Praxis der Musikpraxis tatsächlich ähnelt. Also ich kannte die Musik von Rob Zombie zuerst und als ich dann Haus der Tausend Leichen das erste Mal gesehen habe, dachte ich, ah krass, das fühlt sich wirklich genau an wie seine Musik. Das sind die gleichen ästhetischen Prinzipien, das sind die gleichen übergezogenen, behaupteten Texturen, das gleiche falsche Filmgrain und so. Also es sind genau die gleichen Sensitivitäten, die er auf akustischer Ebene auch schon einsetzt, jetzt aufs Visuelle übertragen, for better or worse. Also ob man das jetzt brillant findet, es ist auf jeden Fall packend und sehr schnell sehr einleuchtend. Also da da finde ich die Ähnlichkeit sehr, sehr deutlich. Bei Carpenter könnte man das auch argumentieren, würde ich sagen, weil Carpenter ja auch sehr, sehr ruhig atmosphärisch, sehr methodisch und die Filme sich so allmählich aufbauen. Also das ließ sich da sicherlich auch anbringen.
Bei Lynch finde ich natürlich auch ganz spannend, der ist ja in jede künstlerische Richtung gegangen. Er malt ja auch und hat ja auch eigene Musikalben dann später produziert, von denen auch immer wieder Sachen auftauchen in seinen Filmen. Das bereits angesprochene Thought Gang-Projekt zum Beispiel mit Angelo Badalamenti ist zu hören in Twin Peaks, dem Film. Und er hat aber auch ja immer wieder Kurzfilme gedreht, die er meistens selbst gescored hat, in denen es dann häufig wirklich nur so ein ambientes Rauschen ist, was irgendwie ein anderer Klang ist, der in die Länge gezogen ist. Und ich mag dieses hands-on, handwerkerische, tüftlerische Ding, was David Lynch da so hat. Also er hat ja auch irgendwie selbstgebaute Möbel immer in seinem Film, Puppen und Modelle, die er selber zusammenbaut und dass er irgendwie einfach so Sounds verzehrt und die dann sein Soundtrack werden, eigentlich auch nur Fläche sind, das finde ich toll, auch immer wahnsinnig inspirierend. Mit dem Eraserhead-Soundtrack hat er da ja auch teilweise mit dem Genre mit aus der Traufe gehoben. Also viele Noise-MusikerInnen beziehen sich auf diesen Film. Den hat er natürlich nicht alleine gemacht. Er hat das Glück, dass er mit tollen Komponisten wie Badalamenti oder Sounddesignern wie Alan Splett zusammenarbeitet, die er, glaube ich, auch braucht teilweise. Aber spätestens, als David Lynch einen digitalen Computer sich unter den Nagel reißen konnte, hat er da auch irgendwie sein eigenes Ding gemacht. Und einer meiner liebsten Momente in Twin Peaks Staffel 3 ist dieser Remix von American Woman. Alles, was remixig ist an diesem Song, ist, dass der irgendwie auf 1,5 verlangsamt wurde. Das ist die einzige Remix-Praxis bei diesem Vaporwave. Film. Es ist ein Vaporwave-Remix eigentlich, ja.
Bei Lynch muss man aber auch einfach sagen, bei Twin Peaks, das hat mich am Anfang, als ich die Serie angefangen habe zu gucken, sehr irritiert. Das ist hier einfach ein unglaublich langsames Intro. Es ist einfach alles nur Vibe, aber weil die Musik und die Bilder und die Montage der Bilder wirklich so gut, also passgenau vom Vibe ineinander greifen, funktioniert es so gut und auch so gut, dass ich eigentlich dieses Intro nicht skippen möchte, sondern es brauche, um bei jeder neuen Folge einmal reinzukommen. Also das ist ja einfach eine cineastische Leistung, das muss man erstmal schaffen.
Das Twin Peaks Intro klingt irgendwie auch wie so eine optimistische Version von einem Carpenter-Track ein bisschen, wenn ich so länger drüber nachdenke. Zu dem Song Falling von Julie Cruise hat David Lynch ja auch den Text geschrieben. Also er war an den Recording-Sessions von dem Album von Julie Cruise, was dann eben auch der Soundtrack wurde für Twin Peaks, maßgeblich mitbeteiligt. Das haben er und Badalamenti zusammen gemacht. Und deren Zusammenarbeit kam auch überhaupt erst dadurch zustande, dass Julie Cruise den Song Mysteries of Love zu Blue Velvet beigetragen hat, zu dem David Lynch auch den Text geschrieben hat. Also der hatte immer schon den Drang, irgendwie auch Musik zu machen. Er brauchte nur Leute, die das für ihn umgesetzt haben.
Was diese Verschmelzung von Needle Drops und dann eigens für den eigenen Film erstellten Soundtracks angeht, ist Jarmusch natürlich auch ein wichtiger Name. Ich habe jetzt viel Schlechtes über Father, Mother, Sister, Brother gesagt, aber der hat sehr gute Needle Drops, vielleicht sogar ein oder zwei zu viel. Das ist natürlich auch so eine Verknüpfung, die man feststellen kann, ist, dass Regisseure und Regisseurinnen, die sowieso schon zu so einem starken, markanten Musikeinsatz neigen, dann auch manchmal einfach diese Schwelle übertreten. Und Jarmusch hat diesen Schritt ja dann irgendwann gemacht. Und da ist auch so eine schöne Verflechtung von filmischer und musikalischer Form drin. Gerade bei Only Lovers Left Alive, würde ich sagen. Der hat diese treibenden, diese langgezogenen Gitarren, wo man auch das Gefühl hat, also das eventuell sind die Bänder verlangsamt abgespielt, so wie sich dieses unsterbliche Leben vielleicht auch ewig in die Länge streckt und so. Also das fand ich da schon ganz wirksam eingesetzt. Kann man genauso pubertär finden wie den restlichen Film, aber es macht ja trotzdem Spaß.
Ja, Stichwort pubertär. Man hat natürlich auch das Gefühl, dass der Rockstar, der von Tom Hiddleston gespielt wird, irgendwie ein Doppelgänger sein soll von Jim Jarmusch. Also es ist ja auch seine Musik, die wir hören, und dass er sich selber so als absolutes Rock-Genie stilisiert in diesem Film, fühlt sich auch ein bisschen komisch an, muss ich sagen. So toll ist die Musik dann auch wieder nicht.
Ja, es ist so eine Teenager-Wahrnehmung von sich selbst. Das finde ich daran auch fast wieder süß, dass man offensichtlich dann so jenseits der 40 in so einen Modus kommt, wo man denkt, ich habe die ganze Welt durchdrungen und ich kann sie trotzdem nicht verändern, und es macht mich alles so wahnsinnig schwermütig. Ein ähnliches Gefühl, wie man es vielleicht mit der der Pubertät hat, wo man dann Nu Metal hört so und da eine sehr ähnliche musikalische Stimmung drin ausgedrückt wird.
Ja, oder als Vampir halt.
Ja,
genau. Apropos Vampire, es ist nicht wirklich ein Vampirfilm, aber er hat ganz viel mit Blut zu tun und mit anderen Menschen essen. Mhm. Raw lief ja im Rahmen des Seepferdchen-Festivals nochmal in Hannover im Kino und ich hatte das Glück, diesen Film zusammen mit Clara da nochmal zu schauen und meine Güte, also gerade jetzt nochmal in Vorbereitung auf den Kinostart zu Alpha von Julia Ducournau, gerne da an dieser Stelle nochmal die Daten ergänzen vielleicht in Hannover. Toll, also es war so schön, diesen Film nochmal sehen zu können mit dem Wissen, um was da noch kommt und was sie eigentlich für eine Meisterin des Handwerks ist. Also so eine starke körperliche Erfahrung.
Ich fand es auch sehr spannend, also die sozusagen die Abendschiene vom Seepferdchen lief zwar im Rahmen des Seepferdchen-Festivals jetzt vom 8. zum 18. März, wurde aber vom Koki kuratiert, also das waren sozusagen Filme für die großen Kinder. Raw ist ja auch ab 16 und die wurden dann immer, mit Moderation quasi eingebettet ins Programm. Und ich fand es richtig spannend, was der Moderator über Raw gesagt hat. Nicht in seiner Anmoderation, sondern inoffiziell davor. Er hat gesagt, Raw ist eine Mutprobe. Und ich finde, das beschreibt den Film wunderbar. Aber neben dieser Abendschiene gab es natürlich auch noch reguläres Programm, wie man es vom Seepferdchen kennt, nämlich für die ganz, ganz Kleinen, für Schulklassen und ja, ich habe jetzt zum Ende des Seepferdchens einmal mit der operativen Leitung Julia Fischer geredet und mir ein bisschen das Programm genauer angeguckt, was da alles so lief. Und ich glaube, wir gucken jetzt einfach mal in den kleinen Beitrag rein, der dabei entstanden ist.
Ja, let's go.
Ab wann sollte man versuchen, Kinder für Film zu begeistern? Meiner Meinung nach so früh wie möglich. Der Meinung ist auch das Filmfest Seepferdchen, was alle 2 Jahre in Hannover stattfindet. Dieses Jahr vom 8. bis zum 18. März. Dabei geht es nicht nur um den bloßen Kinobesuch. Mit begleiteten Vorführungen, die sich speziell an Schulklassen richten und kreativen Projekten über den Kinosaal hinaus, schafft das Seepferdchen ein ganzheitliches Angebot der Filmvermittlung für verschiedenste Altersgruppen. Von ganz klein bis groß. Ich treffe zum Ende des Filmfestes Julia Fischer, die operative Leitung des Seepferdchens, und lasse mit ihr die vergangenen Tage noch einmal Revue passieren.
Toll war's. Ich muss dazu sagen, es war mein erstes. Ich habe keinen Vergleich, aber ich fand's richtig gut. Die Stimmung war durchweg schön und jeder, der hier war, hat sich sehr gefreut. Und ich fand die Eröffnung toll und auch die Tage danach haben wir den Eröffnungsfilm Das geheime Stockwerk nochmal in ausverkauften Schulvorstellungen gezeigt. Das heißt, der Film kam richtig gut an und dass die Jugendlichen danach in den Filmgesprächen bei diesem Film so engagiert waren und dieses Thema gut mitgenommen haben und da auch sehr positiv aus diesen Filmvorstellungen rausgegangen sind, das hat mich richtig gefreut. Das nächste war Das kleine Seepferdchen am Samstag. Da laden wir Kinder ab 4 ein, in Kurzfilm ohne Sprache mit uns hier teilweise zum ersten Mal Kino zu gucken. Und das Ganze wird begleitet von so einem kleinen Kreativangebot. Die können sich bewegen, die können ein bisschen turnen. Und die waren alle so happy mit so 4, 5, 6 Jahren. Das war ein richtig schönes Bild.
Aber nach dem Filmfest ist auch immer vor dem Filmfest, oder? Julia gibt mir noch einen Ausblick fürs nächste Mal.
Ich blicke aufs nächste Seepferdchen sehr positiv. Ich freue mich besonders darauf, das Projekt Jugendjury nochmal anzugehen, was wir dieses Jahr zum ersten Mal gestartet haben und beim nächsten Mal ausbauen wollen. Und dann freue ich mich natürlich wieder auf ein ganz besonders schönes Filmprogramm, was ich finde, ist dieses Jahr gut gelungen. Und ich bin gespannt, was da für neue Filme dann wieder anstehen.
Zum Schluss bekomme ich noch eine persönliche Filmempfehlung.
Ich fand Living Large richtig toll. Das ist eine Knetanimation aus Tschechien oder eine Kooperation aus mehreren Ländern tatsächlich, aber die ist so wunderschön umgesetzt mit verschiedensten Materialien, nicht nur Knete. Also allein die Machart ist wahnsinnig faszinierend und die Geschichte dahinter finde ich auch richtig gut. Es geht um Pubertät, der 12-Jährige, der mit all den Hormonen, die da so kommen, zu kämpfen hat und das Ganze mit sehr viel Witz und eigentlich auch als Musical aufgezogen, aber ohne irgendwie so ein Du-Du-Du-Charakter zu haben und mit dem Zeigefinger auf irgendwas zu zeigen, was man jetzt nicht machen soll, ist dieses ganze Thema richtig toll aufgegriffen und dann, wie gesagt, in Kombination mit einer wahnsinnig schönen Machart.
Das nächste Filmfest Seepferdchen ist dann erst wieder in 2 Jahren. Ich freue mich jetzt schon sehr.
Und damit verlassen wir den kleinen Saal und wünschen ganz viel Spaß im Kino und sagen Tschüss.
Auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal.
Ich wollte auch auf Wiederhören sagen, deswegen muss ich mir jetzt ganz schön was anderes überlegen.
Tschö mit
Ciao.
Bye. Bye.
Der kleine Saal ist eine ehrenamtliche Produktion auf einem offenen Sendeplatz für Leibniz FM. Redaktion und Moderation Clara Wignanek, Jonas Helmerichs, Linus Misera. Schnitt und Originalmusik Linus Misera. Sendeverantwortlich Jonas Helmerichs. Folgt dem kleinen Saal gerne auf Instagram und auf allen erdenklichen Podcast-Plattformen. Zum Beispiel dieser oder Apple Podcasts oder Podimo. Oder Let's Cast. Ja, aber letzten Endes müsst ihr entscheiden, was ihr machen wollt. Das ist euer Leben.